Hallo, mein Name ist Stefan Hanf.
Hallo, mein Name ist Stefan Reichmann.
Das hier ist die Audioversion von dem Liedgut Radio Haldern Popradio. Scheiße.
Das ist interessant. Die gleiche Stelle Probleme bereitet, dass...
Was heißt Liedgut Haldern Popradio?
Ja, meinetwegen. Isse.
Ich werde sowieso alles verwenden, was wir gerade nehmen. Ich mache daraus so viele verschiedene Intros, dass wir das nie wieder aufnehmen.
Ja, ist gut.
Das Haldern Pop Festival Radio. Im Audiostream auf 674.fm. Live.
Hallo, mein Name ist Stefan Hanf. Ich befinde mich wieder im Haldern Pophaus zusammen mit Stefan Reichmann. Hallo Stefan.
Hallo Stefan.
Stefan, jetzt ist es endlich soweit. Der Herbst ist da. Die Temperaturen gehen runter. Es fängt an zu regnen. Das Laub fällt von den Bäumen. Aber bevor wir über jetzt reden, lass uns doch mal ganz kurz einen Blick zurückwerfen. Denn Haldern Pop ist vorbei. Wie war's denn?
Ach, das war sehr schön. Das war sehr gut. Ja, war ein schönes Festival. Es gibt Leute, die sagen, ja, das Wetter war ja auch gut. Das finde ich dann immer gut. Nee, letztes Jahr war sehr abstrakt und dieses Jahr hat man sich mehr Schnitzel gewünscht und weniger Sushi. Und ich glaube, dass genau das passiert ist. Also ich glaube, es gab so eine gewisse melodische Wollust, die wir befriedigen mussten, dann hat funktioniert. Susan O'Neill, ich hatte das Glück, sie schon am Sonntag vom Flughafen abzuholen. Die hat ja schon in Haldern, ich sag mal, brilliert. Und dann habe ich sie jetzt doch ein bisschen näher kennengelernt und festgestellt, ich habe selten so einen Künstler getroffen, die so, ich sag mal, voller Tatendrang ist und so neugierig ist. Und ich glaube, sie ist so schwierig für jeden Manager, um sie wirklich so auszurichten. Sie hat mir ganz interessanterweise erklärt, sie unterschreibt wirklich begrenzte Verträge, aber nicht, weil sie alles kontrollieren will, aber sie möchte nicht, dass andere Leute sie kontrollieren, weil sie einfach so viele Sachen noch im Kopf hat. Die ist eine fantastische Musikerin. Ich wusste nicht, sie ist auch eine Dokumentarfilmerin. Sie ist sehr kunstinteressiert. Und und dann nahm die Woche seinen Lauf. Ne? So mit dem Wetter und die Leute trudelten ein und Stargaze kam, man fing an zu proben, die Musiker kamen. Und ist natürlich auch toll, wenn dann bei bestem Wetter die Leute eintrudeln, teilweise diesen Ort nicht kennen, noch nie da waren. Anna Terner meinte halt, sie war noch nie in Südtirol. Und ich glaube bei ihr auch, dass sie das gut getan hat. Sie ist auch auf der Suche nach Inspiration, war mein Eindruck. Und dann kam das eine zum anderen. Ich glaube, jeder hatte irgendwie, konnte sich da, also der Kuchen war groß genug, dass alle irgendwie satt werden konnten.
Was nimmst du denn von Haldern Pop mit jetzt in die nasse Jahreszeit?
Die Sonnenstrahlen und dass die Leute so aufmerksam eben auch diese Musik wahrgenommen haben. Dass die dazu zugelassen haben, sich so auf diese Musik einzulassen. Und dass dann eben auch wirklich Susan O'Neill dann am Samstagabend um 20 Uhr ihr majestätisches Konzert gegeben hat. Das war unfassbar. Also mit dem Chor, da passte alles zusammen. Und da war auch die Verdichtung des Publikums am größten. Das war wie irgendwie, da kam alles zusammen. Das war toll. Ich nehme natürlich auch kritisch mit, dass man wirklich gewisse Rock'n'Roll-Sachen in diesem Vereinshaus nicht machen muss. Also das ist so die nächste Baustelle. Man muss gucken, wo wir laut sein dürfen. Und wir müssen noch einen Ort finden, wo wir richtig laut sein dürfen, weil das finde ich auch immer wichtig bei dem Festival, mal richtig krachen zu lassen. Aber also wir haben genug Orte, wo es richtig schön klingt. Aber wir müssen auch ein paar Orte wieder haben, wo es richtig knallt. Und das muss jetzt noch ein bisschen optimiert werden. Wir konnten so ein paar Schrauben justieren. Und ich hatte den Eindruck, dass auch aus dem Ort selber und aus Italien mehr Leute kommen. Also, dass das so langsam zusammenwächst, war vom Publikum her, waren viele Leute da. Und ja, ich habe ein sehr gutes Gefühl gehabt bei diesem Festival. Also, es war richtig schön. Also, die Rückfahrt war auch toll, das Wetter war noch gut. Sind über den Reschenpass zurückgefahren, haben uns dann wieder diesen Kirchturm angeguckt. Und selbst die letzte Vollsperrung kurz vor zu Hause hat uns nicht aus dem Gleichgewicht gebracht.
Nach Haldern Pop steht ja immer was ganz anderes an hier in Haldern. Was nicht immer direkt was mit Musik zu tun hat, aber wenn man an der Haldern Pop Bar vorbeigelaufen ist, sieht man ein kleines, buntes Bild direkt am Fenster kleben. Und zwar St. Martin. Wir haben, glaube ich, schon ein paar Mal über St. Martin gesprochen, dass das hier eine große Rolle spielt im Dorf, weil du da auch sehr viele eigene Erinnerungen mit verbindest.
Genau. Das ist eigentlich ganz interessant, weil lustigerweise, also ich hole jetzt mal ein bisschen weiter aus. Bevor wir nach Haldern gefahren sind, bin ich ja noch ein paar Tage nach Dublin gefahren und habe da die Irish Music Week besucht. Und da war ganz lustig, da habe ich den Manager von Sampa getroffen und der war ganz aufgeregt und hat sich nochmal bedankt, wie toll das gewesen wäre letztes Jahr, bla bla bla. Dann habe ich ihn mal direkt gefragt, aber sag mal, was ist denn die nächste große Geschichte aus Irland, die so von 1.000 auf 5.000 Leute hüpft? Was würdest du denn sagen? Und er dann so, ja, ich glaube, der hat die Frage nicht ganz verstanden, aber der meinte dann auf einmal Pillow Queens. Da meinte ich, oh, das ist lustig, die spielen bei uns in der Bar. Da meinte er, nein, Pillow Queens bei euch, aber da meinte ich, aber das wird keine Band sein, die jetzt von 1000 auf 5, die müssen erstmal zu 1000 kommen. Die fangen ja noch klein an. Da meinte er, oh, hat aber dann gar nicht mehr so richtig zugehört. Da meinte er, da vorne steht der Manager von Pillow Queens, komm, den stelle ich dir mal vor. Und dann ist er mit mir da hingelaufen, da sagt er, hier ist der Stefan aus Haldern, der hat die Pillow Queens bei sich in der Bar spielen, jetzt im November. Ja, und dann guckte der ihn so an und meinte, du bist doch der Manager und so. Und dann meinte er, nee, ich bin da seit letzter Woche nicht mehr. Und meinte, oh, Entschuldigung. Und dann stellt sich aber raus, dass er der Schlagzeuger von Villagers war. Und dann Jimmy. Und den kannte ich noch. Und dann irgendwie guckte er mich an, du bist aus Haldern und so. Und dann haben wir kurz über die Villagers gesprochen. Und dann meinte er, das wäre damals 2010 so schön gewesen. Und sie hätten mit Frightened Rabbit wären sie schwimmen gewesen und mit National Fußball gespielt. Und dann dieses Konzert im Spiegelzelt, wird die ganze Band nicht vergessen. Und dann habe ich ihm gesagt, pass auf, es gibt einen Live-Mitschnitt, der auch abgemischt ist, würde ich ihnen zuschicken. Das wär, haben ein bisschen geredet und das war dann mit den Pillow Queens und dann kam ich zurück und dann fiel mir auf, dass genau an dem Abend, wo die Pillow Queens spielen, ist ja unser St. Martin Umzug in Haldern. Scheiße, wie machen wir das denn jetzt? Weil das ist immer wichtig, dann macht die Popa immer selbst Glühwein und dann kommen immer viele Leute, weil wir ja mitten im Ort sind und dann ist das immer sehr schön mit der Bar. Dann schmücken wir die auch so ein bisschen, dann laufen die Kinder hier vorbei, weil wir uns ja auch bei gewissen Festen immer im Dorf integrieren und jetzt mussten wir das irgendwie klären und dann haben wir mit dem Agenten gesprochen und glücklicherweise ist die Band und hat einen Tag vorher einen Off-Day und das heißt, die können früher anreisen und wir können früher proben. Das heißt also, der Soundcheck fällt nicht genau in den Umzug. Das heißt, das kriegen wir irgendwie geregelt. Ja, St. Martin ist für mich als Kind natürlich immer ganz wichtig gewesen, weil wenn St. Martin war, wusste man, jetzt geht es aber ganz konkret Richtung Weihnachten. Und als Kind hat man ja immer das Jahr so getaktet, ne, mit den persönlichen Daten, ob Geburtstage der Eltern, der Familie, sein eigener. Und dann kamen natürlich die anderen Feste wie Ostern und Weihnachten und so. Und St. Martin, da gab es dann den Stutenkerl und dann ging es Richtung Advent und Nikolaus und so. Und jetzt spielen die Pillow Queens auf St. Martin hier unten. Klar. Und ich fand dieses Plakat, das war von Kindern gemacht, das hing im Fenster, das fand ich eigentlich ganz schön.
Wieso ist St. Martin eigentlich ein Fest, was primär Kinder interessiert? Das ist natürlich eigentlich eine religiöse Feierlichkeit. Aber es ist hier doch schon eine Festlichkeit, die ganz klar, also ein Familienfest ist, wofür sich Kinder interessieren. War das immer schon so?
Ich glaube, St. Martin ist auch so der Dreh- und Angelpunkt, wo dann wirklich, also das ist so die Schnittstelle, wo das Leben von draußen dann letztendlich wieder nach drinnen geht. So, also ich habe auch mit Susan O'Neill darüber geredet. Sie erzählte mir zum Beispiel, dass sie so im Oktober in ihr Dorf fährt, wo sie aufgewachsen ist. Dann kommt ihre Familie zusammen. Die Mutter lebt da noch. Der Vater ist leider, glaube ich, wohl tot, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann kommen die Kinder, auch der Geschwister. Und dann trifft man sich in diesem Ort, irgendwie an der Steilküste, irgendwo im Westen Irlands. Und da sind im Winter halt keine Menschen, weil der Regen da eben nicht runterfällt, sondern der fegt ihr ins Gesicht. Das ist wohl eine ziemlich, ich sag mal, wirklich herbstliche Situation. Aber die haben da in einem 1000-Seelen-Ort irgendwie 5 Pubs und auf jeden Fall, da freuen die sich alle drauf. Und dann im Frühjahr, dann, so wie die Iren halt sind, dann sind die wieder in der Welt unterwegs. Dann gucken die, dass sie entweder in Dublin leben oder New York oder fliegen wieder durch die Gegend. Und ich glaube, für uns ist St. Martin eben auch einer der Punkte. Als Kind fand ich das immer schön, so das war, nach St. Martin geht es dann Richtung Weihnachten. Aber das ist auch so der Punkt, wo von draußen nach drinnen gedacht wird. Weißt du, das sich so familiär, da zieht man sich wieder zusammen und dann wird es gemütlich. Und ich habe noch mit Hugo drüber geredet, der sagte mir lustigerweise diese Woche, dass er es total schön findet, wenn es jetzt dunkel wird und regnet, weil es dann unglaublich gemütlich abends im Bett ist. Und das war ich, als Kind fand ich das auch immer. Diese Gemütlichkeit, Beste ist noch, wenn man so ein schräges Fenster hat, wenn der Regen prasselt und so. Und dann irgendwann wird aus dem Regen Schnee und dann ist das eine Frage der Fantasie und dann geht's los.
Und eine große Rolle spielt, glaube ich, auch die Laternen zu bauen.
Ja, die Laternen sind ja zum Beispiel bei uns zu Hause, hängen die Laternen ja von den ganzen Kindern noch aus dem Kindergarten, aus der Grundschule und die verschiedenen Themen, das sieht natürlich auch ganz schön aus. Ich weiß noch, bei uns früher, ich denke dann immer an diesen schwarzen Tonkarton und dieses bunte Papier. Und ich habe immer den Eindruck, dass noch früher bei meinen älteren Geschwistern, die haben noch richtig Figuren daraus geschnitten, die haben sich noch richtig Arbeit damit gemacht, aber die Laterne noch ganz was anderes. Heute ist das ja, gut, heute, das kenne ich jetzt selbst von mir aus schon, und da wurden damals diese Camembert-Kartons gesammelt. Und aus Camembert-Kartons hatte man die Basis und dann wurden da oben Camembert-Karton, unten einer und dann wurde drumherum buntes Papier gemacht. Dann wurde dann noch mit irgendwie Wachs und Farbe bearbeitet und dann hatte man die Laterne schon fast fertig. Dann wurde dann noch oben so ein Draht drüber gemacht. Das musste ich ja irgendwie statisch hinkriegen. Waren ja dann relativ simpel. klar. Und da waren da Kerzen drin. Das ist heute natürlich auch nicht mehr der Fall. Da sind ja heute überall so Lemkes drin. Das ist ja der ganze Plastik. Ich nenne das jetzt mal Plastikmüll. Ich darf nicht laut sagen, weil dann kriege ich wieder ein paar geknallt. Aber ich finde das natürlich nicht so schön. Aber wir machen die, klar, wir stellen die Kerzenleuchter hin und machen den Glühwein. Und da ist was Stimmungsvolles so. Jetzt wird es romantisch.
Wo kommen die Kerzenleuchter eigentlich her? Wir haben mal über Fackeln geredet.
Ja, ich wollte die damals haben. Ich fand so Kerzenleuchter mal toll. Und dann gab es die ganz günstig, als David noch damals die Bar, als wir damit angefangen haben. Wir brauchten irgendwie ein Icon, irgendwas wollten wir haben. Und ich fand diese Kerzenleuchter total schön, Kerzen sowieso in die Fenster zu stellen, weil sich jeder das ja anbietet. Wir haben ja diese großen Fenster direkt am Markt. Und da diese Kerzenleuchter, also diese mehrarmigen Kerzenleuchter reinzustellen, sieht natürlich auch von außen ganz toll aus. Und das hat sich, bis witzigerweise, die gibt es ja immer noch. Und wir haben bis heute keinen nachgekauft. Die sind immer noch da, die sind voller Wachs, aber irgendwie friemeln die da alle dran rum und versuchen die neuen Kerzen da rein zu porkeln. Das ist auch nicht immer ganz einfach, aber dass die Bands hier live in der Bar spielen und diese Kerzenleuchter sind die größte Konstante.
Du hast mal erzählt, dass für das Festival Feuer eine große Rolle spielt, aber eher das Lagerfeuer?
Ja, Lagerfeuer, genau, draußen.
Und dann für die Bar ist es dann die Kerze, die brennt?
Ja, weil halt auch immer bei uns zu Hause eine Riesendiskussion war zwischen meiner Mutter und meinem Vater. Mein Vater war kein Freund von offenem Feuer, vielleicht weil er im Krieg war. Die denken da, das ist Feuer nichts Romantisches, sondern das ist dann eher angebrannte Bratkartoffeln oder Brandverletzungen. Für meine Mutter mussten im Christbaum immer Originalkerzen sein. Das war keine Diskussion. Die kannte das von zu Hause und die wollte das auch nicht anders. Und da konnte Vater machen, was er wollte. Mein Vater hatte immer eine panische Angst, ausgeraubt zu werden und abzubrennen. Diebstahl und Feuer, das waren immer die größten Sorgen für meinen Vater. Obwohl ich jetzt erfahren habe, dass der eigentlich gar nicht den Laden bei uns übernehmen wollte. Er wollte eigentlich Rechtsanwalt werden. Aber sein Bruder, der den Laden übernehmen sollte, ist im Krieg geblieben. Insofern blieb ihm gar nichts anderes über.
Das heißt, er musste?
Er musste den Laden übernehmen, ja. Er musste mich dann auch kriegen.
Aber das war für dich nie so eine Option. Wir haben, glaube ich, mal über Merch gesprochen, aber es war für dich nie eine Option.
Ich dachte, jetzt geht die Frage in die Richtung, warum wir noch kein T-Shirt mit einer Kerze drauf hatten. Witzigerweise kann ich eins besonders gut, Kerzen malen und dann geht es schnell zu Ende.
Wieso?
Meine Kinder konnte ich immer mit Äpfeln, Birnen und Kerzen beeindrucken. Da haben die immer gesagt, Papa, du kannst das wunderbar malen. Aber die durften natürlich nicht nach einem Auto, Trecker oder was anderem fragen. Da hätten sie meine Brüder fragen müssen.
Ich meine, im abstrakten Sinne verkaufst du ja auch Kleidung. Also, dann kannst du dir selber ja die Frage stellen, wieso du nie eine Kerze gemalt hast und verkauft auf dem T-Shirt. Haldam Pop hat ja auch noch nie Kerzen verkauft.
Ja, ich bitte dich, was machen wir denn jetzt? Reden wir hier über Merch irgendwie?
Haben wir schon mal über Merch geredet.
Ja, ja, gut, aber nee, haben wir noch nicht. Ne? Wir haben Kerzen hier im Fenster. Alles gut. Schönes Licht, ist ein schönes Licht. Genau, und jetzt draußen weht. Jetzt gerade ist richtig herbstliches Wetter, das gefällt mir gut.
Wir haben gerade über Haldam Pop geredet, lass uns doch kurz nochmal über Haldam Pop reden. Der Vorverkauf.
Wird super. Ja, Vorverkauf ist.
Läuft ja immer noch.
Läuft, genau.
Die erste Charge war sehr, sehr schnell weg. Es ist noch nicht ausverkauft.
Nein. Ist noch nicht. Aber ich kann schon sagen, ich bin gerade, also läuft gerade richtig gut. Wird richtig spannend. Das Interesse von Musikern hier zu spielen, ist mir in Dublin wahnsinnig aufgefallen. Es ist für viele Iren, also jetzt gerade bei jungen Interessanten hier, die Garrus haben wir gespielt. Und für die ist das ein Sehnsuchtsort. Haldam Pop ist für junge irische Bands ein Sehnsuchtsort.
Wann werden denn die ersten Bands veröffentlicht? Noch im November?
Ich denke im November, ja. Weil wir sind jetzt schon mit ein paar Sachen schon relativ weit.
Also nicht so, wie es traditionell lange Zeit mal war, dass um Weihnachten herum die ersten Bands bekannt gegeben werden?
Nein, wir werden jetzt im November die ersten Bands bekannt geben. Ja, genau. Ich bin ein richtig guter Dinge. Das läuft richtig gut. Das wird ein richtig schönes Festival. Ich habe allein heute noch zwei Nachrichten gekriegt, die mir große Freude gemacht haben.
Die du jetzt wahrscheinlich nicht teilen möchtest?
Nein, möchte ich nicht teilen.
Ja. Was stehen denn noch dieses Jahr, weil das Jahr ist ja schon fast vorbei, für Konzerte an, auf die du dich richtig freust?
Ehrlich gesagt kann ich das jetzt gar nicht so sagen. Was jetzt gerade ansteht, ist mit den Leuten reden viel, auch unten in der Bar und jetzt den Newsletter rausgeschickt haben, uns mit dem Herbst beschäftigen, mit den Tagen, die nicht so schön sind, dass die wichtig sind, damit man die schönen und die nicht schönen, damit man die schönen erkennt, braucht man die nicht schönen. Und mit so Dingen, mit Überraschungen oder mit Augenblicken, mit Reden, die man sieht, die nicht eingeschlossen sind. Ich finde, das ist so eine Zeit, wo alle irgendwas erzählen. Und jetzt gerade ist das ja so ein bisschen dirigiert, auch durch diese Beckham-Dokumentation. Ich habe die jetzt auch mit meinen Kindern gesehen und ich fand das ganz schlimm. Aber ganz irre fand ich, wie wichtig die Musik bei dieser Dokumentation ist, wie gut das gemacht ist, als eigene Linie, also wirklich als erzählende Linie. Die Audiospur von dieser Dokumentation ist sensationell. Aber ich finde die Art und Weise, wie dieser Weichzeichner dieser Biografie und dass man das Dokumentation nennen darf, weil das ja wirklich doch, also ich glaube nicht, dass David und Victoria da irgendwas haben durchgehen lassen, was ihnen nicht gefällt. Dass die Kinder aber dann direkt an deren Lippen hängen und alle wollen jetzt so werden wie der. Ich fand Beckham immer interessant, ich fand den angenehm, aber seit dieser Dokumentation finde ich das echt ein bisschen irreführend. Aber ich darf das nicht sagen, meine Kinder bringen mich dafür um, weil die das alle lieben.
Ich dachte, du willst jetzt über eine andere Dokumentation reden, weil im Moment reden noch, es ist ja auch meistens immer nach 2 Wochen vorbei, reden alle über die Milli Vanilli-Dokumentation, die bei Netflix rausgekommen ist.
Die kenne ich nicht, die habe ich nicht gesehen. Weiß ich nicht, ich habe kein Netflix. Ich habe jetzt durch Zufall am Wochenende, weil meine Kinder mir das unbedingt zeigen wollten, habe ich mir die angeguckt mit denen zusammen. Und das ist mir halt aufgefallen, wie gut.
Du redest jetzt über die Beckham-Geschichte nicht.
Ja, ich habe die Milli Vanilli, kenne ich nicht, die habe ich nicht gesehen.
Gibt auch keine neuen Erkenntnisse. Aber.
Na, das hat mich aber auch nie interessiert. Die Musik hat mich nie interessiert und ob die falsch oder richtig waren, das weiß ich jetzt nicht, weißt du? Das will ich auch gar nicht. Bei diesem ganzen Hin und Her sortieren. Aber
du weißt, wie das ausgegangen ist, die Geschichte?
Ja, ich weiß, dass die damals gar nicht richtig gesungen haben und dass die da eigentlich nichts mit zu tun hatten. Ja, ja. Dass das ja ein Riesenfake war. Klar.
Ja, also die Kurzfassung ist, es ist explodiert, als sie den Grammy gewonnen haben als Best New Artist. Und dann relativ schnell hat dann Frank Farian eine Pressekonferenz gegeben, war angeblich, weil beide zu viel Geld wollten und singen wollten. Das wollte Frank Farian nicht zulassen, also hat er selber die Bombe platzen lassen. Woraufhin die beiden nochmal eine Pressekonferenz gegeben haben. Und dann war es im Prinzip vorbei. Die haben es nochmal solo probiert. Das ist relativ stark gefloppt. Und dann ist ja einer von den beiden, ist ja dann Ende der 90er Jahre verstorben tatsächlich. Der wurde dann tot in einem Hotel aufgefunden. Ist nicht so richtig geklärt, was, aber wahrscheinlich hing es mit Drogen zusammen.
Schreckliche Geschichte.
Ja.
Aber weit weg von mir. Also da kann ich nichts zu sagen.
Was ich überraschend war bei der Doku, ich habe sie tatsächlich gesehen, dass es eine andere Doku gibt auf YouTube, die deutlich besser ist, die die ganze Geschichte von falschen Künstlern erzählt. Also falsch im Sinne von die Geschichte der Musikindustrie, dass du Musik hast, aber die Leute, die Musik gemacht haben, nicht unbedingt die gleichen Leute sind, die dann nachher vor der Kamera stehen. Die ist ja relativ alt.
Ja, aber ich finde viel interessanter, wie wichtig das ist. Wir nennen alles Doku, wie alle anfangen, ihre eigenen Geschichten also so zu verzerren und verklären, also von den Personen, weißt du, wir kennen diese Dokumentationen über Neymar, von Vereinen, von jetzt die von Beckham und das nennt sich alles Doku und die Leute glauben, wenn da Doku dran steht, dann ist das alles richtig. Und wir hängen an deren Lippen und da werden ja teilweise hanebüchelnde Geschichten erzählt. Ich meine, Geschichten erzählen finde ich super, wenn man weiß, dass eine fiktive ist, aber also das finde ich wirklich, und das ist alles so überdimensional, so groß. Und was mir bei der Beckham nochmal aufgefallen ist, der hat mich total an Larry Mullen Jr. erinnert. Der hat auch seine Kindheitsfreundin geheiratet, Jugendfreundin, glaube ich. Oder an Toni Kroos. Also im Prinzip schon, wenn er seinen Kleiderschrank aufmacht und dass da irgendwie alles farblich sortiert ist und die Unterhosen, die Socken. Er ist ein totaler Pedant. Und dann diesen 3-Tage-Bart und diese, also da sind ja viele Sachen, die kriegt man gar nicht unter einen Hut, aber eigentlich ist das ja alles eine unglaubliche, das hat ja eine Wahnsinnsordnung, das Ganze. Aber gut,
war aber ein
toller Fußballer. Aber da steht Doku dran und, wir ernähren uns von dem Leben der anderen. Weißt du, wir sind ja gar nicht mehr, wir könnten ja, irgendwann stehen wir da und dann, wie sähe denn unsere eigene Doku aus? Und dann unsere eigene Doku wäre dann, ja, was habt ihr in unserem Leben? Ja, in der zweiten Lebenshälfte habe ich eigentlich Dokus geguckt von anderen Leuten. Und in der Zeit, wo ich eine Doku gucke, kann ich ja selber gar nicht, bin ich ja gar nicht mehr handlungsfähig. Weil die Leute sind ja alle handlungsunfähig, weil die sich alle mit diesen Geschichten der anderen beschäftigen.
Also, aber eine Doku ist ja immer nur eine Inszenierung mit Elementen aus der Realität.
Das richtig, ja, genau, ist. Fragmente der Realität, ja. Aber du kannst natürlich mit Fragmenten der Realität, dazwischen kannst du die Dinge aber so verzerren, wo du dann hinterher nicht, weil gut, aber man geht davon aus, das muss dann so gewesen sein. Aber bei dem Film speziell glaube ich nicht, dass David Beckham oder Victoria Posh oder Spice oder wie sie auch immer heißt, dass die da irgendwas durchwinken, was denen nicht zu 150% gefällt. Und insofern ist es ja, aber ich will mich da auch gar nicht lange mit beschäftigen. Ich habe einen schönen Film gesehen, weil ich jetzt lange keine Filme gesehen habe, weil ich so viel unterwegs war. The Bookshop, ein englischer Film, wo so eine Frau, die in 50er Jahren in so einem kleinen Café in England einen Buchladen aufmacht, was für Probleme die schon hatte. Weißt du, die brauchte gar nicht offiziell einen Krieg erklären, aber das war gar nicht so einfach. Oder die Neuverfilmung von Brightest Head. Oder dann habe ich auch so eine Dokumentation gesehen, weil mein Sohn hat, weil er so gerne Kebab isst, haben uns die Kebab-Brüder aus Hannover angeguckt, 28 Minuten, den habe ich mir angeguckt und habe mir nur gedacht, ey, was ist das für ein Film, was ist das für eine Doku, da lief dann 28 Minuten keine Frau mit Bild. Das ist auch eine ganz merkwürdige Dokumentation gewesen. Aber weißt du, wir werden gerade erschlagen.
Also Werner Herzog hat mal gesagt, ich abstrahiere das jetzt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob er es wortwörtlich gesagt hat. Es gibt eine faktische Wahrheit und eine poetische Wahrheit. Die faktische Wahrheit ist, David Beckham geboren, 1900 irgendwas, sonst wie Tore geschossen, das ist die faktische Wahrheit. Und die poetische Wahrheit ist, irgendwas, was dazwischen ist.
Ja, ich bleib dabei, der war ein super Fußballer, ich habe den gerne gesehen, ich habe den immer so... Ich war eigentlich ganz positiv, aber ich finde den vielleicht immer noch ganz in Ordnung, keine Ahnung, aber ich fand diesen Film, die Dokumentation fand ich aber eben unfassbar clever manipuliert. Also das ist ein Meisterstück der Manipulation.
Aber ich glaube, dass diese Doku über Milli Vanilli, vielleicht auch David Beckham, deshalb so interessant ist, wegen dieser poetischen Wahrheit. Weil die faktische Wahrheit ist gar nicht, das sind Erkenntnisse, die sind bekannt. Bei Milli Vanilli muss ich leider sagen, die Doku hat mich jetzt persönlich... auch keine neuen Erkenntnisse.
Was für eine Erkenntnis?
Naja, es geht Erkenntnis um Ruhm am Ende des Tages.
Ja, natürlich.
Wie gehen Menschen mit Ruhm
ja, natürlich,
um? Was machen Menschen, um
Ruhm zu werden? Aber du musst mir doch auch attestieren, dass man natürlich irgendwann zurückblickt und dann hat man sein Leben damit verbracht, um Dokus anderer Menschen zu gucken. Das ist ja dann irgendwann auch ganz schwierig und ob poetisch oder nicht. Also ich sag mal, ich finde eigentlich, das muss ich schon sagen, also poetisch finde ich das alles nicht. Also die ganze Geschichte finde ich jetzt nicht super poetisch.
Ja, vielleicht sind es keine guten
Dokumentationen. Selbst das will ich überhaupt nicht sagen, ob die gut... Weißt du, ich will ja nicht ständig jeden Tag in die Situation kommen, zu sagen, das ist gut, das ist schlecht. Ich will ja manche Dinge einfach nur sehen. Weißt du, wenn ich jetzt so ein Fenster gucke und sehe auf einmal irgendwie einen Milan, dann stelle ich mir nicht die Frage, ob das ein guter oder ein schlechter Milan ist. Dann sehe ich nur, mein Gott, der kann fliegen und ich nicht. Super. Und dann sehe ich das und dann finde ich das elegant. Weißt du? Ich will mir ja gar nicht bei allem, was ich sehe, beobachte oder so, will ich nicht ständig mir die Frage stellen, ob das richtig oder falsch ist. Ich will das einfach nur beobachten, ich will das sehen. Wenn ich durch den Wald laufe oder wenn ich irgendwie Dinge an mich heranlasse, dann will ich nicht immer sofort irgendwie wegsortieren. Einfach so, dann ist das schön. Ich habe ja jetzt auch irgendwie diese Situation, wenn du Leuten dieses Überraschende und nicht immer alles, weißt du, ich habe mich ja mit meinen Kindern auch gestritten. Papa, du musst immer sagen, das ist schlecht und so. Nein, muss ich nicht. Aber ich finde diesen Film irgendwie, weiß ich auch nicht, fand ich jetzt nicht, vielleicht haben sie auch recht, vielleicht hätte ich die Klappe halten sollen, vielleicht hätte ich den Film einfach nur gucken sollen und sagen können, ja toll. Beeindruckt hat mich, wie elegant die Dramaturgie und auch die Aussagen unterfüttert haben mit der Dramaturgie der Musik. Die Audioline in der Dokumentation ist gigantisch gut gemacht. Also gut heißt nicht clever. Und du weißt ja, dass ich kein Freund von clever bin.
Aber was mich ein bisschen wundert ist, das weißt du doch auch, du hättest doch immer die Wahl gehabt, den Film nicht weiterzugucken. Weil du hast ja, die Wahl des Zuschauens ist ja gar nicht so passiv, wie es sich vielleicht anhört. Du hast ja
ich hätte sie ja auch nicht, ich habe sie mit den Kindern geguckt. Ich finde das ja auch gut, mit den Kindern zu gucken und mit den Kindern drüber zu reden. Ich fand es damals ja zum Beispiel auch toll, wenn Filme liefen wie Dienstagabend um 7:30 bis 9, anderen Tag in der Schule mit den Freunden drüber zu reden, über Winnetou oder so, weil das gibt es ja alles nicht mehr. Also ich finde ja schon gut, wenn man irgendwie gemeinsam was erlebt hat, aber jeder getrennt voneinander, aber man wusste, die haben das gestern alle geguckt oder das Fußballspiel oder wie auch immer. Ich habe seit 30 Spielen die Nationalmannschaft nicht mehr gesehen und habe dann wirklich irrsinnigerweise mir das Spiel gegen Mexiko angeguckt und fand super. Nachts, weil ich irgendwie wach geworden bin, dann meine ich jetzt, die halbe Stunde kannst du auch wach bleiben und dann ist es noch mit 18 Minuten Verspätung angefangen. Und das war kurzweilig, war ein super Fußballspiel. Fand ich gut. Aber da war es eben wichtig, ich wollte halt mit meinen Kindern gucken und dann wollte ich, weil die waren ja alle total begeistert. Meine Tochter hat mich ja schon angerufen, meinte, wir haben die Dokumentation über. Und dann will ich ja auch das sehen. Und ich brauche ja auch Themen, die ich mit meinen Kindern bereden kann, ist doch klar.
Hättest du das alleine gesehen, hättest du ausgemacht?
Ja. Also weil es so offensichtlich war, weil er dann auch so nah, weißt du, diese Mittel irgendwie, weißt du, dann kommt er so nah in die Kamera und dann heißt das ja, das ist aber jetzt, da siehst du jede Pore, dann muss das ja richtig sein, das muss ja wahr sein, so, weißt du. Und dann ist mir aber irgendwann aufgefallen, dass sie nie so nah an die Kamera kommt. Die wurde eben aus einer gewissen Distanz gefilmt.
Also eine Frau.
Ja, sie. Ja, und die Kinder eigentlich auch. Und ja, das war schon alles sehr geschickt gemacht. Müssen eigentlich auch mal eine Dokumentation machen oder sowas.
Gibt doch eine Dokumentation überall und Pop.
Ja, aber das ist doch. Ich glaube, mittlerweile finde ich das gut, dass wir das aufgegeben haben.
Geht es denn da um die faktische oder poetische Wahrheit?
Das ist eben, genau. Das sollen andere Leute, sollen sich da ein Bild drüber machen. Ich glaube, wir würden ja die gleichen Fehler machen. Wir würden das ja auch verzerren. Wenn ja irgendwie die Vize-Messdiener werden dann hinterher irgendwie alle wahrscheinlich uneheliche Kinder von irgendwelchen Päpsten oder so. Keine Ahnung, was da alles passiert. Ich finde es ja vielleicht sogar ganz gut, dass jeder seine eigene Geschichte über dieses Festival hat. Der findet offenbar Sachen gut, von denen wissen wir gar nicht. Ist auch schön. ich glaube, wir müssen da nichts zurechtdrücken, nichts sortieren nach Farbe, nach Musik. Jeder, das ist ja das Schöne. Die Leute können sich jeder, können das alle für sich auf ihre Art und Weise gut finden, ihre eigene Wahrheit zurechtklauben, und wir müssen dahinter nichts maßregeln.